your engine.
100 Jahre Le Mans, dieses gigantische Jubiläum steht natürlich über allem in dieser Le Mans-Woche, die am Mittwoch mit den freien Trainings und der Qualifikation nun auch offiziell draußen auf dem Circuit de la Sarthe beginnt. 100 Jahre Le Mans, das ist natürlich auch die Coverstory in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die es bereits seit einiger Zeit im Handel gibt. Und da beschäftigen wir uns ganz ausgiebig mit der Historie des Rennens, aber auch mit allen wichtigen Facetten aus der ersten Liga, die in diesem Jahr um den Gesamtsieg kämpft. Ein ganz besonderes Highlight, so erfahre ich anhand der Rückmeldungen von den Lesern immer wieder, ist dabei die Kolumne von Simon Pagenaud, der in diesem Jahr in der LMP2-Klasse für Cool Racing zurückkehrt nach Le Mans in seine französische Heimat. Pagenaud bestreitet ja ansonsten die IndyCar-Serie und er vergleicht in eigenen, durchaus spannenden und markigen Worten die beiden Großereignisse, nämlich die 24 Stunden von Le Mans und das Indy 500. In einer sehr ausgiebigen Kolumne führt er da verschiedene Facetten ins Felde und das scheint bei euch Lesern eine der Geschichten zu sein, die ganz besonders ankommt. Aber auch sonst gibt's viel zu lesen in der Ausgabe mit der Coverstory 100 Jahre Le Mans, genauso wie es auch in Le Mans sehr, sehr viel zu erleben gibt an diesem Wochenende, was allerdings auch als Warnung verstanden sein möchte. Denn wenn ihr noch keine Eintrittskarten im Vorverkauf gekauft haben solltet, dann bitte gar nicht erst losfahren. Früher war es ja immer mal so, dass man da durchaus noch Tickets an der Tageskasse ergattern konnte, auch den ein oder anderen Stellplatz auf den Campingplätzen und sei es auch nur in einem Winkel in einem dänischen Dörfchen drin. Das ist alles in diesem Jahr grundsätzlich ausgeschlossen, denn Le Mans ist komplett ausverkauft mit mehr als 330.000 Zuschauern und das Ganze bereits seit Monaten. Kurz nachdem der Kartenvorverkauf eröffnet worden ist, waren alle Tickets für die Tribünen und auch für die Campingplätze bereits restlos vergriffen. Also wer noch keine Karten hat, auf Gedeih und Verderb oder auf gut Glück dahin zu fahren, das bringt in diesem Jahr überhaupt nichts. Da könnt ihr besser die Pitcast-Reihe, also die Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk hören, denn da verpasst ihr logischerweise auch nichts. Vor allen Dingen nicht in unserer beliebten Rubrik Live aus der Toyota-Box. Dort ist Alexander Wurz auch heute wieder mein Gesprächspartner. Und Alexander Wurz hat natürlich auch seine ganz eigenen persönlichen Erinnerungen an Le Mans und verbindet mit dem 100-jährigen Jubiläum dieses Rennens auch eine ganz besondere Geschichte.
Und dann steht natürlich, da kannst du dich nicht davon entziehen. Alles im Zeichen der 100 Jahre Le Mans. Ich meine, es ist verrückt, dass irgendwann sich mal wer überlegt hat, ein Rennen gegen die Uhr, gegen die Zeit, gegen Mensch und Maschine zu vergleichen. Was kann man aus einem Liter Treibstoff oder aus Treibstoff rausholen? Wie lange kann man fahren? Das waren die Grundelemente dieses Rennens. Und es ist sich der Geschichte immer treu geblieben. Das gefällt mir an Le Mans. Ein authentischer Motorsport, der nie anders sein wollte als einfach eine Prüfstätte, aber auch immer eine Prüfstätte für Zukunftstechnologie. Und wir stecken in diesem Rennen voll drinnen. Wir haben den Übergang zu Hybrid gesehen, wir werden den Übergang jetzt zu Wasserstoff sehen und wir sehen jetzt extrem viele Hersteller, die diese globale, tolle Plattform nutzen und mehr denn je bei diesem 100-jährigen Jubiläum. Es ist seit langem ausverkauft. Ich habe auf einmal wirklich ganz viele hunderte Freunde, die alle Eintrittskarten haben wollen. Und das macht schon Spaß und ich bin auch stolz, dass ich mich hier in die Geschichte auch selbst ein bisschen eintragen durfte, natürlich als Fahrer und jetzt mit Toyota Gazoo Racing. Und ich hoffe, wir können am Sonntag dann uns nochmal ein bisschen mehr eintragen in die Geschichte. Aber auf jeden Fall ist es extrem spannend und ich bin als Motorsport-Fan sehr stolz, bei diesem Event dabei sein zu dürfen.
Alex Wurz hat es gesagt, es geht dabei beileibe nicht nur um reinen Motorsport. Le Mans war schon immer eine Innovationsschmiede, von Scheibenbremsen angefangen über den Hybridantrieb, den Alex Wurz ins Felde geführt hat, bis hin zum Thema Wasserstoff, das an diesem Wochenende noch eine große, große Rolle spielen wird. Wenn ihr dazu ein bisschen mehr erfahren möchtet, warum das so ist und was darin so spannend ist am Thema Wasserstoff, dann sei euch nochmal ein Blick in Ausgabe Nummer 70 unserer Zeitschrift Pitwalk empfohlen. Da ist die Coverstory zwar Rallycross, aber es gibt trotzdem ein großes Themenspecial, wie Toyota ab 2026 mit einem Wasserstoffantrieb im normalen Verbrennungsmotor die nächste technische Evolutionsstufe, das nächste technische Kapitel rund um die 24 Stunden von Le Mans aufschlagen möchte und wie das dann auch relevant für den ganz normalen nachhaltigen Straßenverkehr werden soll. Da gibt es eine große Technikgeschichte, in der auch Pascal Vasselon zu Worte kommt zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff als Antrieb für Verbrennungsmotoren. Und wohlgemerkt, da geht es in Ausgabe Nummer 70 der Zeitschrift Pitwalk konkret um Pläne, die Toyota Gazoo Racing und der Mutterkonzern in Japan hegen für einen Einstieg mit Wasserstofftechnik als Brennstoff, also als Kraftstoff für einen Verbrennungsmotor. Die Details stehen da drin. Und das Ganze ist nicht zu verwechseln mit Wasserstoff als Brennstoffzelle, wie es ja bereits im normalen Straßenverkehr in einigen Modellen gang und gäbe ist. Da tropft dann hinten plötzlich Wasser aus dem Auspuff. Das habe ich neulich auf der Autobahn auch vor mir gehabt, als ich zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gefahren bin. Das ist nicht das, was Toyota vorhat, sondern Toyota möchte Wasserstoff quasi als Benzinersatz verwenden. Wie das geht, das wird in Le Mans an diesen Tagen ein Riesenthema werden. Und wir haben es bereits in Ausgabe 70 der Zeitschrift Pitwalk auf den Punkt gebracht. Momentan herrscht natürlich noch das große Warten. Das Warten auf den Ernstfall, wenn es endlich losgeht mit dem Fahren. Drum hat auch Rob Leupen nochmal den internen Fahrplan vorgelegt und dargelegt bei der nächsten Schalte live in die Toyota-Box hinein. Was macht denn der Titelverteidiger in den Tagen nach dem Vortest und vor dem ersten Einsatz auf der Strecke mit dem freien Training am Mittwoch?
Das sind jetzt eigentlich so die Tage zwischen den Rennen. Nach dem Testtag ist vor dem nächsten Test, sprich das erste Free Practice und Qualifying morgen. Ja, was wird heute und gestern, was wurde gemacht? Die Autos werden neu aufgebaut nach dem Test. Sie werden dann in Rennspec angepasst. Da wird natürlich noch sehr viel zwischen den Ingenieuren und den Fahrern überlegt werden. Was ist das beste Setup? Womit wir starten? Wo möchten wir hin? Welche Problemchen hatten wir? Natürlich, wir haben 37 Kilo mehr bekommen. Das ist nicht so 1, 2, 3 wegzustecken. Auch da muss simuliert werden. Auch da muss berechnet werden und geschaut werden, wo die Reise dann für das Rennen hingeht. Ja, das BOP ist natürlich innerhalb des Teams ein großes Thema. Nach dem Motto, jetzt erst recht. Natürlich auch zu wissen, hat man jetzt noch die gleiche Waffen, womit man kämpfen kann. Das wird wahrscheinlich erst im Rennen klar sein, weil durch diesen Move, wo Toyota nicht mit einverstanden ist, ist natürlich das Thema, wann zeige ich meine wirkliche Leistung? Mache ich das schon im Qualifying? Oder wenn, dann erst schon im Rennen? Also das hat leider die Vorbereitung ziemlich verhagelt, was einfach die, ja, die normale Routinen angeht und sicherlich auch, dass ja, die Ingenieure, die Fahrer sich darauf einstellen müssen. Ansonsten, die Spirit jedoch ist gut. Wie gesagt, jetzt erst recht aufgeben werden und wollen wir natürlich nicht. Uns geht es um den 6. in Folge hier in Le Mans und das ist dieses Jahr eine ganz besondere mit dem 100-jährigen Bestehen, den Centenary. Großes Programm auch. Auch wir werden da als Team mit reinbezogen. Auch wir müssen da natürlich extra Vorbereitungen treffen, aber das macht uns Spaß und ja, in Le Mans zu sein, insbesondere zwischen den Tagen, die wir jetzt sehen, ist wirklich schön. Es ist gut zu sehen, wie die Bevölkerung von Le Mans, wie die Fans hier mitleben und miterleben und das tut einem gut. Dann, wie gesagt, die nächsten 2 Tage werden wir testen und qualifizieren und am Freitag nochmal ein, in Anführungszeichen, Ruhetag. Das steht nahezu nur in der Tradition von Le Mans, the legends will be on the track, also alle alte Fahrzeuge, die in Le Mans gewonnen haben, werden wir dann hier sehen können. Ja, ein großes Happening und als Team bereiten wir uns dann langsam, aber sehr sicher auf Samstag 16 Uhr vor. Ob es da noch Veränderungen in der BOP gibt, wissen wir nicht. Das werden wir, sage ich mal, von den Organisatoren hören und sehen, was, wenn es überhaupt was gibt, was das dann für uns bedeuten tut. Hoffentlich auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. Ansonsten, ja, verfolgt uns. Wir sind froh, euch dabei zu haben. Und auch wir werden von unserer Seite sicherlich wieder das ein oder andere in diesem Podcast reinsetzen. Alles Gute. Tschüss, bis bald.
Diese Vorbereitung gibt uns jetzt die Gelegenheit, noch einmal tatsächlich eine Art Formguide aufzuschlagen für die Hypercar-Kategorie, für die erste Liga, die um den Gesamtsieg kämpft. Insgesamt 16 Autos sind am Start und das sind sowohl die Hypercars von Toyota, Peugeot, Ferrari sowie die nicht hybridisierten Hypercars von Fanwall und von Glickenhaus, aber auch die neuen LMDH-Autos auf LMP2-Basis von Cadillac und von Porsche. Die beiden sind über eine Neueinstufung der Balance of Performance, die Rob Leupen gerade live aus der Toyota-Box kritisiert hat, auf ein Niveau, auf ein Leistungsniveau gebracht worden. Diese Gleichschaltung sollte funktionieren, hofft der ACO. Ob es das auch tut, das weiß man wahrscheinlich tatsächlich erst am Samstag, wenn der Ehrenstarter LeBron James aus der National Basketball Liga Amerikas, aus der NBA, die Fahne geschwenkt hat. Trotzdem gibt es natürlich eine klare Tendenz und auch die BOP-Veränderungen, also 37 Kilo mehr, aber auch 4 Megajoule mehr für den favorisierten Toyota, sorgt nicht dafür, dass Toyota nicht der erklärte Favorit sei. Die GR010 sind vor allen Dingen in Sachen Reifenverschleiß über einen Mehrfachturn hinweg eine klare Nummer 1, eine klare Klasse für sich. Dazu kommt die massive Erfahrung, die das Toyota-Team über die Jahre mit dem Hypercar und mit dem LMP1 gesammelt hat. Toyota ist das einzige Team, das auch seine Mannschaft unverändert beisammen gelassen hat. Das hat sich bereits gezeigt beim WM-Auftakt in Sebring, da wo Toyota klar die bessere Entscheidung getroffen hat als die Theoretiker von Ferrari. Warum das so ist, wie das zustande kam, aber auch was Toyota am ohnehin schon dominanten Platz Hirsch, dem GR010 Hybrid, für dieses Jahr verbessert hat. Das wiederum steht in der großen Titelgeschichte 100 Jahre Le Mans. In der aktuellen Ausgabe, Heft 72 der Zeitschrift Pitwalk. Da wird der neue Toyota oder die Evo-Stufe des Toyota so genau entblättert, so genau beschrieben und charakterisiert, wie ich es sonst in den deutschen Medien noch nirgendwo gelesen habe. Heft 72 ist da also mit Sicherheit die ideale Vorbereitung für alle, die Le Mans wirklich verstehen möchten. Auch aus der Perspektive von Cadillac Racing. Das ist erstaunlicherweise nämlich die zweite Kraft, die sich herauskristallisiert hat. Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook sowie Sebastian Bourdais, Renger van der Sande und Scott Dixon sind die Fahrer in den beiden Werkswagen aus der Weltmeisterschaft, die in Affalterbach in den Hallen des ehemaligen Formel-E-Teams von HWA vorbereitet werden. Die Cadillac Racing V-Series Point R, wie sie ganz genau heißen, markieren die Rückkehr der amerikanischen Luxusmarke nach Le Mans nach 21 Jahren. Mit dem 5,5 Liter großen V8-Motor hat man bereits 2 Siege in der IMSA-Meisterschaft zu Buche stehen. Die Einsätze der beiden Werkswagen werden von Steven Mitas für Chip Ganassi Racing koordiniert. Es gibt ein Auto, das bei den 6 Stunden von Spa lief. Ein zweites Auto ist dort in einen bösen Unfallschaden verarbeitet worden von Renger van der Sande, nachdem die Elektrik gesponnen hat und einen falschen Impuls an die Servolenkung gesandt hat. Das Chassis mit der Nummer 3 sei zwar theoretisch reparabel, wird allerdings nicht eingesetzt, weil die Ressourcen besser auf die Vorbereitung für Le Mans investiert gewesen wären. Das war die Entscheidung von Cadillac Racing, von Chip Ganassi Racing. Deswegen hat Chip Ganassi Racing den IMSA-Wagen direkt nach der Siegfahrt in Laguna Seca über den Atlantik geflogen. Und das wird jetzt das Einsatzauto für die Nummer 3, also für Sebastian Bourdais, Renger van der Sande und Scott Dixon werden. Der Cadillac basiert auf einem Dallara. Die genauen technischen Hintergründe zur neuen Hypercar-Klasse habt ihr ja mittlerweile auch sicherlich alle gelesen in der großen Titelgeschichte in Ausgabe Nummer 71 der Zeitschrift Pitwalk. Also wenn ihr 70, 71 und 72 durchgearbeitet habt von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, dann wisst ihr auch, warum der Cadillac so gut ist, weil er nämlich sehr viel über den mechanischen Grip holt und weil er sehr unempfindlich ist auf aerodynamische Einflüsse, etwa die Veränderung von Bodenfreiheit oder von Anstellwinkel von Vorder- zu Hinterwagen. All das macht den Cadillac so stark, dass der über die Turns hinweg mit den Reifen auch sehr, sehr schonend umgeht. Der 5,5 Liter Motor ist ebenfalls zuverlässig und schnell, auch wenn es eine ganze Neuentwicklung ist für dieses Jahr. Die schnellste Zeit beim Testtag war zwar nur 3:30.673 und damit Platz 8, aber das ist wenig repräsentativ, weil die Bahn dort noch nicht schnell genug gewesen ist, um wirklich gute Zeiten rauszuholen. Porsche Penske Motorsport schickt 3 Porsche 963 ins Rennen. Die Nummer 5, Dane Cameron, Michael Christensen, Frederik Machowiecki. Die Nummer 6, Kevin Estre, André Lotterer und Laurens Fantor. Und die Nummer 75, Philippe Nasr, Nick Tandy und Mathieu Jaminet. Am Testtag hat Laurens Fantor das Auto in die absolute Spitzengruppe hineingefahren. Trotzdem ist Porsche mit dem Multimatic-Basis-Chassis nicht der große Favorit, auch wenn die Konstruktion dieses Autos, siehe Pitwalk Ausgabe 71 in der Technikgeschichte, ziemlich auf Le Mans konzipiert ist, mit wenig Luftwiderstand, mit viel Windschlüpfrigkeit. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit den Bremsen. Auch Philippe Nasr wurde beim Vortest von einem solchen Bremsdefekt noch genarrt. Das Auto mit der Nummer 75 von Nasr, Tandy und Jaminet hat viel Zeit in der Box verbracht, um ein Bremsproblem auszumerzen. Und die Bremskraftverteilung über diesen Brake-by-Wire, also quasi die aktive Bremse, die je nach Ladestand der Akku Akkus die Bremskraft zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt, ist nach wie vor ein Mysterium für die Porsche-Mannschaft. Das geht dann auch einher mit einem sehr hohen Reifenverschleiß. Die Porsche sind längst nicht so reifenschonend unterwegs wie beispielsweise die Cadillac-Rivalen aus der LMDH. Das gilt natürlich auch für das einzige Kundenauto, den Porsche 963 mit der 38, gefahren von Antonio Felix da Costa, Will Stevens und Yifei Ye, wo in Dieter Gass ein alter bekannter Teamchef geworden ist. Der ehemalige Audi-Sportchef ist dort jetzt verantwortlich für den Jota Porsche aus England. Dann Ferrari, bester Vertreter der Hypercar-Verfolger. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Niklas Nielsen mit der 50, sowie Alessandro Piergiuidi, James Calado und Antonio Giovinazzi mit der Nummer 51. Das sind die beiden Trios, die 499P bewegen. Das Auto ist in unglaublicher Geheimhaltung entwickelt worden, aber zu einem echten Favoritenschreck herangereift. In der Qualifikation ist der Ferrari das mit Abstand schnellste Auto gewesen bei allen bisherigen Auftritten, auch schneller als die Toyota. Und jetzt gibt's für Le Mans die Besonderheit, dass die Reifenwärmer wieder zugelassen werden. Nach den vielen Unfällen bei der kühlen Frühlingsschlacht in Spa-Francorchamps in den Ardennen hat die FIA, der Weltverband, eine Rolle rückwärts eingeleitet und hat nun doch die eigentlich aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen gestrichenen Reifenwärmer für Le Mans wieder erlaubt. Die Ferrari taten sich bei den bisherigen Rennen schwerer als beispielsweise die Toyota damit, die Reifen nach den Boxenstopps schnell auf Temperatur zu bringen und trotzdem über den Turn haltbar zu kriegen. Für die Ferrari ist also die Wiedereinführung der Reifenwärmer der relativ gesehen größere Performance-Gain, als er für die Toyota darstellt. Die Operation, die Einsatzleitung von Ferrari hat allerdings immer noch Schwierigkeiten, sich in den Langstreckensport einzufinden. Es gibt immer wieder strategische Fehlentscheidungen, die die gute Qualifying-Leistung relativ schnell obsolet machen. Der Motor wird betreut von Formel-1-Ingenieuren. Es ist ein echtes Hightech-Gerät, mit dem er unterwegs ist. Allerdings ist die Strategieabteilung nicht imstande, das Optimum rauszuholen. Da fehlt es schlicht und ergreifend an langstreckenerfahrenen Leuten, wie sie beispielsweise Toyota, aber auch Porsche und Cadillac in ihren Reihen haben. Darum ist ein Ferrari-Sieg in Le Mans nicht sonderlich wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich eher, auch wenn es 58 Jahre her ist, dass Ferrari den Grand Prix d'Endurance zuletzt gewonnen hat, irgendwelche Fehler einreißen lassen, die ihnen die Siegchance gegen die routiniertere Toyota-Mannschaft verhageln dürften. Thema Mannschaft sei noch kurz angerissen. Porsche ist immer noch dabei, sich zu finden. Denn obwohl Porsche zurückkehrt nach der 919-Hybrid-Zeit, ist es doch eine völlig neue Truppe, die jetzt die Einsätze des 963 für die Sportwagen-Großmacht aus Stuttgart vornimmt. Warum das so ist und was die Anfangsschwierigkeiten sind und warum man aber davon ausgeht, dass sich das bis zu den 24 Stunden von Le Mans eingeschliffen haben wird, auch das ist Bestandteil der großen Hintergrundberichterstattung in unserer Ausgabe Nummer 72 mit dem Themenschwerpunkt 100 Jahre Le Mans. Peugeot ist der große Außenseiter. Die 93 wird gefahren von Paul de Resta, Mikkel Jensen und Jean-Éric Vergne. Die 94 von Loic Duval, Gustavo Meneses und Nico Müller. Nicht einmal mehr die Fahrer glauben daran, dass das Auto tatsächlich schon ausgereift genug ist, um mit diesem revolutionären Konzept ohne Heckflügel schnell genug zu sein und auch die Reifen optimal rannehmen zu können. Gleichzeitig gibt es immer wieder Probleme im Bereich des Getriebe, genauer gesagt der Getriebebetätigung, die zwar nach Sebring schon einmal wieder komplett gewechselt worden ist, aber trotzdem ist die Haltbarkeit und auch das Maximieren des Autos im Operating Window, also im optimalen Arbeitsbereich, in dem er funktioniert, eine ziemlich heikle Angelegenheit. Die Resultate werden im ersten Jahr wohl kaum kommen, auch wenn die siebtschnellste Zeit 3:30.428 beim Testtag den Eindruck hinterlässt, als sei man schneller als die Cadillac. Das ist man bei normalen äußeren Bedingungen nicht. Der Blick auf die Außenseiter, beziehungsweise bevor wir zu den Außenseitern kommen, gibt es ja noch einen weiteren Cadillac, nämlich den von Action Express, vom NASCAR-Urgestein Gary Nelson. Pipo Derani, Alexander Sims und Jack Aitken sind dort am Steuer. Das Auto ist exakt gleich einzuschätzen wie die Chip Ganassi-Boliden, möglicherweise also tatsächlich zweite Kraft über die Renndistanz hinweg hinter den Toyota. Glickenhaus bringt die 708 für Romain Dumas, Ryan Briscoe und Olivier Pla sowie die 709 für Nathanael Berton, Esteban Gutiérrez und Franck Mahieu an den Start. Es gab einen großen Testrückstand zu Saisonbeginn. Den hat man jetzt mit Probefahrten beispielsweise in Monza wieder eingeholt, sodass das Team Glickenhaus die Zuverlässigkeit in den Griff bekommen hat und auch die Möglichkeiten, das Auto einzustellen, zu tunen und zu trimmen, perfekt durchblickt hat. Trotzdem ist Glickenhaus mittlerweile nicht mehr der Hecht im Karpfenteich, sondern der David gegen die Goliaths mit diesen beiden Autos. Das Auto ist nicht hybridisiert, es verfügt über einen konventionellen Antrieb und auch über eine sehr konventionelle aerodynamische Grundauslegung. Glickenhaus wird wohl nur um den Trostpreis der besten privaten Hypercars kämpfen und das gegen den neuen Fanwall Vanderwall 680 aus dem Team von Dr. Colin Collis. Dort fahren Tom Dillmann, Esteban Guerreri und Tristan Vautier. Vautier ersetzt Jacques Villeneuve, nachdem der sich abgemeldet hat, weil er genau an dem Rennwochenende von Le Mans Vater werden wird und Bedenken gehabt hat, dass er den Kopf frei genug habe, um sich voll auf Le Mans konzentrieren zu können. Er hat dem Team eine E-Mail geschickt, hat dann nachher gesagt, das Team hätte ihn vor die Tür gesetzt, ohne Rücksprache zu halten. Da gab es einen kleinen Rosenkrieg, wie er für Jacques Villeneuve durchaus typisch ist. Das kennen wir ja aus der Formel 1, dass er sich den Mund nicht verbieten lässt und gerne auch mal seine Sicht der Dinge interpretatorisch mit Freiräumen belegt. Jedenfalls wird er nicht fahren, sondern durch den französischen Routinier Tristan Vautier ersetzt. Der Fanwall Vanderwall 680 ist im Vergleich zum Glickenhaus das deutlich modernere Auto, das deutlich anspruchsvollere Auto und es dauert immer noch, bis die ganze Neuauflage aus dem Team, das von Boris Bermes geleitet wird, perfekt durchblickt ist. Der Wagen sollte in Le Mans eigentlich imstande sein, schneller zu fahren als die Glickenhaus. Ob es hält und ob das Team wirklich die technischen Möglichkeiten des hochmodernen Vanderwall 680 umsetzen kann, das allerdings wird erst die Zeit zeigen. Der Kampf zwischen Glickenhaus und Collis jedenfalls, der wird auch durchaus unterhaltsam sein. An der Spitze ist Toyota der große Favorit, trotz der 37 Kilo Zuladung, wegen der großen Erfahrung mit dem GR010, wegen der Feinarbeit, die wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ganz genau entblättert haben. Übrigens in einer Geschichte, die direkt vor einer großen Story über Fanwall Vanderwall steht. Die Gründe, warum Dr. Colin Collis das gemacht hat, die Technik, wie das Auto funktioniert, all das wird auch im neuen Heft der Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk thematisiert werden. Aber die große, lesenswerte Geschichte ist natürlich, was hat Toyota gemacht, um die Favoritenrolle zu untermauern? Ein großer Teil davon dreht sich natürlich um die Gewichtsreduktion, die obsolet geworden ist dadurch, dass man ihnen 37 Kilogramm Zuladung wieder in den Kragen gekrempelt hat. Aber aufgrund der eingeschliffenen Abläufe und aufgrund der generell besseren Nutzbarkeit vom Potenzial der Plattform des GR010 bleibt Toyota trotz der BOP-Änderung der erklärte Favorit auf einen weiteren Le Mans-Sieg. Ob die Einschätzung stimmt, ob sie realistisch ist, das wird heute Abend zum ersten Mal auf den Prüfstand gestellt, wenn die ersten Runden gedreht werden, am Abend, am Nachmittag und in die Nacht hinein auf dem Circuit de la Sarthe. Und wir sind dann morgen wieder für euch da mit der Analyse der ersten Zeiten, die gekommen sind vom Training und vom Qualifying am heutigen Mittwoch. Und natürlich wiederum mit diversen Schalten live in die Toyota-Box und auch zu anderen Quellen im Fahrerlager von Le Mans. Bis dahin wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre von den gleich drei Heften, die ich euch ans Herz gelegt habe. Jetzt Ausgabe 70 mit der Wasserstofftechnikgeschichte für ab 2026. Heft Nummer 71 mit allen Technikdetails zu den LMDH von Cadillac und von Porsche. Und Ausgabe Nummer 72 mit dem großen Themenspecial der Cover Story 100 Jahre Le Mans. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, teilt uns, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter, auf dass unsere Reichweite weiter wachse. Wir sind da auch auf eure Mithilfe angewiesen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Leute können auch die 24 Stunden von Le Mans von zu Hause aus in vollen Zügen mit der 1A-Berichterstattung der Pitwalk-Crew genießen. Also helft uns mit, dass unsere Reichweite weiter wächst und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Reinhören. Bis dann, euer Norbert Okenga.